SWR Kultur. Gespräch.
Heute aus der Ausstellung Normalität im Heidelberger Kunstverein mit Dietrich Brandt und vor allem mit dem Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick, Professor an der Universität in Bielefeld und Herausgeber der Mitte-Studie, wo regelmäßig alle 2 Jahre vor allem untersucht wird, wie sich die Mitte der Gesellschaft nach rechts bzw. nach rechts außen bewegt. Wie stark also rechtsradikale Positionen, durchaus auch völkische, rassistische, fremdenfeindliche und auch antisemitische Einstellungen von der Mitte geteilt werden, wie sogar rechte Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele gebilligt wird, teilweise auch aktiv unterstützt wird. Das ist unter anderem auch ein Thema der Ausstellung Normalität von Hito Steil hier im Heidelberger Kunstverein. Deshalb sprechen wir jetzt darüber. Vielen Dank, Herr Zick, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Vielen Dank, Herr Brandt. Es ist eine besondere Ehre, in einer Ausstellung mit Ihnen zu reden.
Wenn wir erstmal ganz grob betrachten, wie sich die Einstellungen der Mitte gegenüber rechtsradikalen Positionen verändert haben und wenn wir dabei vielleicht von den 1990er Jahren ausgehen, in denen Ihre Forschung begonnen hat und die jetzt auch hier in der Ausstellung von Hito Steil im Mittelpunkt stehen, also die sogenannten Baseballschlägerjahre mit viel rechter Gewalt, viel NPD-Hoheit über den Schulhöfen. Und wenn Sie das jetzt mal vergleichen, was können Sie da sagen? Gibt es da eine Zunahme, eine Abnahme?
Tatsächlich im Jahr 2024, jetzt in einer Ausstellung zum Thema Normalität, die uns ja zwingt, darüber nachzudenken, wie viel Rechtsextremes, auch neues Extremes, Verschwörungsorientierung, die eine Brücke haben zum Rechtspopulismus. Und jetzt nach so vielen Jahren, nach den 90er Jahren, Jahre, in denen unser Institut zur Konflikt- und Gewaltforschung entstanden ist, muss ich tatsächlich sagen, es hat sich vieles normalisiert. Wir betrachten es vielleicht nicht mehr als so erschreckend wie in den 90er Jahren. Wir erinnern uns an die 90er Jahre. Die, die alt genug sind, erinnern sich Rostock-Lichtenhagen, Solingen. Wir hatten damals diese Welle der Gewalt. Wir haben aber nicht so viele organisierte Rechtsextreme gehabt wie heute.
Also
wir sind jetzt im Heldfeld bei 35.000 und dann gibt es ein Dunkelfeld, all die 35.000 organisierten Rechtsextremen, von denen viele Waffen besitzen, haben ihre Freundinnen und Freunde, wir haben rechtsextreme Strukturen, wir haben eine Partei in allen Landtagen und im Bundestag, die in Teilen beobachtet wird. Wir sind umgeben von rechtsextrem autoritär orientierten Ländern, auch das gehört ja zu der ganzen Geschichte. Und wir sehen bei den rechtsextremen Orientierungen und uns interessiert, wie stark sickern sie in die Mitte ein? Weil die These ist, dann wird die Demokratie instabil. Wenn das in der Mitte einsickert und akzeptiert wird als eine Normalität oder als etwas Gewünschtes, dann wackelt die Demokratie, dann entleert sie sich, dann wird sie instabil. So, und jetzt komme ich auf die Frage erst zurück. Ich musste die kleine Vorgeschichte machen, um zu verstehen, wie wir diese Studie verorten können. Wir haben das immer in Wellenbewegung, die Akzeptanz rechtsextremer Orientierung in der Mitte. Und im letzten Jahr haben wir festgestellt, es gibt auf einmal einen massiven Anstieg. Wir sind bei 8% von Menschen, bei denen wir davon ausgehen, dass sie ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, aber nicht rechtsextrem organisiert sind und sich selbst als Mitte verstehen. Das sind Menschen in der Mitte. 8%. Was wir auch feststellen zweitens ist, wir haben Menschen, die sind in dem sogenannten Graubereich. Wir hatten schon vor 4, 5 Jahren festgestellt, der Anteil an Menschen, die sich selbst ihre politischen Ansichten in der Mitte betrachten, unabhängig von der Parteibindung oder was sie wählen würden an Parteien, wir haben festgestellt, der Graubereich, der Teils-Teils-Bereich, der steigt auch an und der liegt bei 20%.
Und ich habe mir die Zahl gemerkt, 29% teilen völkische Ansichten.
Ja.
Das fand ich eine extrem hohe Zahl, fast jeder Dritte.
Ja, und dann kommen nochmal die Dimensionen dazu. Also 8% geschlossen, dann haben wir 20%, die sind in einem Graubereich und der Rest ist im Ablehnungsbereich. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt dazu. Beim Rechtsextremismus kommt es ja nicht darauf an, dass wir sagen, naja, teils, teils, vielleicht haben die ja recht. Sondern es kommt in Demokratien darauf an, und das verlangen wir von den in Schulen und so weiter, dass wir fähig sind, als Demokratinnen und Demokraten Extremismus abzulehnen, uns von ihm zu distanzieren. Das ist eine Kompetenz, das ist ähnlich wie beim Antisemitismus. Es kommt nicht darauf an zu sagen, naja, aber teils, teils haben die ja vielleicht auch recht und guck doch mal, was der Staat Israel da macht. Sondern es kommt darauf an, bestimmte extremistische, antidemokratische Einstellungen abzulehnen. Und dieser Graubereich ist deswegen hochgradig interessant.
Und da ist ja eine ganz entscheidende Frage, also wo äußert jemand rechte Positionen, ja, vielleicht auch konservative Positionen, und wo beginnt eigentlich eine rechtsradikale Einstellung? Also ein Kriterium haben Sie schon genannt, da gibt es dieses geschlossene, völkische, genau, rassistische Weltbild. Und dann gibt es viele andere Ansichten, die man auch rechts bis rechtsradikal, genau, verorten kann. Und wo ziehen Sie denn die Grenze? Wo beginnt wirklich eine rechtsradikale Position?
Also wir legen, einmal der Staat legt ja Grenzen, wir legen Grenzen, und in der Forschung, da interessiert uns vor allen Dingen tatsächlich die ideologische Orientierung. Und bei der ideologischen Orientierung ist die Grenze 18 Aussagen, müssen Sie zustimmen, eindeutig. Bei keiner einzigen Aussage stimmen Sie nur teils zu, sondern Sie liegen komplett im Zustimmungsbereich. Und jetzt nur ein Beispiel. Ich lese jetzt einfach nur mal Beispiele vor. Im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Da stimmen aktuell 7% zu, bei den jüngeren Befragten 11%. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzig starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Das ist ein Satz der NSDAP. Es stimmen im letzten Jahr 24% zu, 19% teils.
Jeder Vierte.
Und es gibt wertvolles und unwertes Leben. Da haben Sie drei Aspekte, Diktaturbefürwortung, und dann haben Sie einen Rassismus, einen rassistischen Sozialdarwinismus. Und bei dem letzten stimmen 12% zu und 12% teils. Die sind dann in diesem Graubereich. Und das sind Aussagen, mit denen ist klar eine rechtsextreme Orientierung. Jetzt kommt dazu, eigentlich gehört zum Rechtsextremismus auch die Billigung politischer Gewalt.
Genau,
wir vermessen das immer. Es gibt dieses ideologische Phänomen des Rechtsextremismus. Uns interessieren Ideologien in der Mitte, weil wir wissen, Einstellungen sind eine wichtige Grundlage auch für Handlungen. Wir messen auch die Akzeptanz von politischer Gewalt. Die liegt so bei uns bei 13% in der Mitte.
Also bei denen, die sich der Mitte zurennen, liegt sie bei 13%. Ich habe mir dann noch gemerkt, bei denen, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, sieht das dann ganz anders aus. Da ist es fast die Hälfte,
genau,
44% stimmen dem Satz zu, Gewalt ist zur Erreichung politischer Ziele moralisch gerechtfertigt.
Ja.
Und die Zahl steigt nochmal, wenn es um den Satz geht, PolitikerInnen hätten verdient, wenn Wut gegen sie auch schon mal in Gewalt,
genau,
umschlägt. Das sind 2/3 der Leute, die das befürworten.
Richtig. Und wenn Sie jetzt noch mal nach Parteisympathie gucken, ist zum Teil dann die Zustimmung noch höher. Und das ist wichtig zu wissen, in bestimmten Gruppen, wir gucken ja in den Bevölkerungsquerschnitt, in bestimmten Gruppen, in bestimmten Segmenten, in bestimmten Milieus sehen die Zahlen noch komplett anders aus. Wir haben jetzt festgestellt, bei den jüngeren Befragten ist zum Teil die Zustimmung noch höher. Das heißt, der alte Altersgenerationeneffekt, der ist verschwunden.
Da haben Sie eine Trendumkehr festgestellt, habe ich gelesen. Also früher war es ja eher so, dass die Älteren eher eine Neigung hatten oder anfälliger waren für rechte bis rechtsradikale Positionen. Und die Trendumkehr, die Sie festgestellt haben, lautet ein Rückgang rechtsextremer Einstellung unter den Älteren bei gleichzeitiger Zunahme rechtsradikaler Positionen unter den Jüngeren. Und das ist ja eigentlich fast schon ein bisschen überraschend, weil die Jüngeren, die sind ja wirklich massiv geschult worden, also mit diversen politischen Programmen, die müssen eigentlich auch in der Schule grundversorgt worden sein. Bei denen steigt es gerade so sehr, also vor allem auch bei den jüngeren Männern, das sieht man ja auch bei den ErstwählerInnen der letzten Landtagswahlen, die präferierte Partei ist die AfD.
Genau, und Sie haben ja den Konjunktiv verwendet.
Ja.
Sie müssten eigentlich.
Ja.
Da ist irgendetwas nicht passiert. Was wir im Moment sehen, unsere alte Idee, dass die Älteren immer konservativer werden, dass die Älteren vielleicht auch immer nationalchauvinistischer werden, weil sie zurückgucken und denken, früher war alles besser, da war Deutschland noch so schön. Dass dieser Effekt, der über Jahre da war, und die Jungen sind eigentlich die, die Zukunftsmodelle machen, die offene Gesellschaft denken, die Diversität kennenlernen, dass sie eigentlich stärker fähig sind, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus, all das zu bremsen. Und diesen Effekt gibt es im Moment nicht. Und es gibt ganz interessant, in diesem Jahr ist die Shell-Jugendstudie erschienen. Die wird eine Etage über unserem Institut produziert, auch in Bielefeld, von Matthias Albert in einer Forschungsgruppe. Und die zeigt etwas, was uns zu Diskussionen bewegen sollte. Die zeigt nämlich genau das, was Sie gesagt haben. Das Interesse von jungen Menschen, das Interesse an Politik ist angestiegen, das heißt frohe Botschaft. Und auf der anderen Seite aber deutet sich in der Studie an, ein autoritäres Politikverständnis, nämlich die sollen mal richtig entscheiden und sollen die richtigen Programme auflegen, dann bin ich auch mit der Demokratie zufrieden. Das, was wir immer dachten, ist in der Mitte und unter den Älteren. Das ist dort auch in der Studie vorhanden. Und bei einem gleichzeitigen starken Interesse an Politik ist die Präferenz, die stärkste Präferenz unter den jungen Befragten, die AfD.
Und dann kommt noch was hinzu, um das Bild ein bisschen abzurunden. Bildung schützt auch nicht, haben Sie festgestellt.
Nein, Bildung schützt nicht. Das wissen wir seit sehr, sehr vielen Jahren. Das wissen wir vor allen Dingen aus dem Bereich des Antisemitismus. Antisemitismus ist ein zentrales Element rechtsextremer Ideologien. Dann eine generelle Feindseligkeit, Menschenfeindlichkeit gegen alle, die als fremd markiert werden. Dass es Höher- und Minderwertige in der Gesellschaft gibt.
Das ist ein bisschen so der Kern der Ideologie,
genau,
des Rechtsextremismus.
Ja.
Eine Ideologie der Ungleichwertigkeit.
Genau, nennen. Und das sickert in die Mitte ein. Das ist ja Normalisierung.
Dann sprechen wir mal darüber, Herr Zick, wie so eine Normalisierung verläuft. Sie haben ja vorhin schon über die Graubereiche gesprochen. Also es gibt dann rechtsextreme bzw. rechtsradikale Positionen, sind ganz eindeutig festzumachen, kann man auch mit einem geschlossenen Weltbild in Verbindung bringen. Und dann gibt es Graubereiche, wo rechte Äußerungen stattfinden. Und irgendwo da muss diese Normalisierung auch passieren. Was können Sie aufgrund Ihrer Forschung feststellen, hat sich da wie in den letzten Jahren normalisiert?
Die eine Normalisierung, die wir sehen, und deswegen haben wir das Ganze, die Studie auch unter das Motto gestellt, die distanzierte Mitte. Normalisierung findet dann statt, wenn Menschen sich von bestimmten demokratischen Grundwerten und Normen distanzieren. Zurückgegangen ist der Zuspruch zu einer Aussage, die Würde und Gleichheit aller Menschen steht an allererster Stelle. Das ist Artikel 1 des Grundgesetzes. Wir schreiben ja das Jahr 2024, 75 Jahre Grundgesetz. Wir sind da stolz drauf. Wir sagen, dieses Grundgesetz hält uns zusammen. Es gibt die große Hoffnung, dass man über Verfassungspatriotismus die Gesellschaft zusammenhalten kann. Ist rückläufig. Die Zustimmung ist rückläufig. Ebenso rückläufig ist die Zustimmung zu Vielfalt und Offenheit. Und die Normalisierung passiert, indem wir in der Gesellschaft erleben, es passiert eine extremistische Tat, wie zum Beispiel Solingen. Wir haben in diesem Jahr diesen Anschlag in Solingen erlebt. Ein islamistisch motivierter Täter geht mit dem Messer los und tötet. Und die Normalisierung beginnt da, indem der Rechtspopulismus dieses Thema extrem aufgreift. Das ist Wasser auf die Mühlen von jedem Populismus und Extremismus. Und das generalisiert, eigentlich neigen alle Menschen mit Migrationsgeschichte und insbesondere aus diesen und diesen und diesen Ländern zu solchen Taten. Von denen haben wir viel zu viel. Und die Gefahr ist viel größer, als ihr euch das vorstellen kann. Und in dem Moment beginnt eine Normalisierung dann, wenn ich anfange zu sagen, ja, aber eigentlich haben die doch irgendwie recht. Normalisierung beginnt da, wo wir in diesem Jahr, wir haben das ja erlebt im Januar, das Bekanntwerden dieses Potsdamer Treffens, was im Übrigen das fünfte Forum war. Das heißt, die, die sich da getroffen haben, das war ja diese Enthüllung des Rechercheteams Korrektiv.
Wo es um Remigration, da fiel der Begriff zum ersten Mal, ging, also Zwangsausweisung von...
Genau, da saßen rechtsextreme, identitäre, neurechte Politiker der AfD und andere saßen da zusammen und schmiedeten große Remigrationspläne, sagen wir mal Deportations- und Vertreibungspläne für Millionen von Menschen. Und Korrektiv hat das recherchiert und ja nun auch die Fakten dann veröffentlicht. Da sind viele Menschen auf die Straße gegangen, über das Gute reden wir auch. Aber wir haben gesehen im Januar, dass das große Thema der Remigration, ein neurechter, rechtsextremer Plan, dahinter steckt der große Austausch. Das hat eine große Tradition in der Philosophie der Neurechten, einer Bewegung, die mit Distanz zum Straßenrechtsextremismus, zum gewaltbereiten Rechtsextremismus versucht, die ideologischen Räume, die Köpfe zu besetzen, in die Institutionen ihre Ideen hineinzubringen. Das ist ja bekannt geworden, dass dort Identitäre diese Remigrationspläne geschmiedet haben. Und dieses politische Modell ist dann eingesickert in das Denken in einem sogenannten Mainstream. Wir haben die Europawahl gesehen. Und wir haben die Landtagswahlen gesehen. Deutschland war ein Land, wo kurz vor der Europawahl mit dem Thema Migration und Abschiebung, Stopp der illegalen Flucht, das war das absolut zentrale Thema. Das war das Sicherheitsthema. Und wenn man in die Wahlprogramme guckt, ist es eigentlich, ging es nicht um Migration und Migrationssteuerung, sondern um Abschiebung. Wie können wir besser die Grenzen zumachen? Wie können wir besser abschieben? Das heißt, diese Idee sickert dann in einer etwas harmloseren Form ein. Und das Gleiche ist.
Aber die war ja auch schon vorher da. Wenn ich das aus Ihrer Mitte-Studie richtig entnehme, dann lese ich da ungefähr jede vierte Person stimmt der folgenden Aussage zu. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Und dann geht's noch weiter. Knapp ein Fünftel meint dann, man sollte wörtlich Ausländer in ihre Heimat zurückschicken, wenn hier Arbeitsplätze knapp werden. Also da geht's ja eigentlich schon um diese sogenannten Rückführungen und Remigration.
Ja, und da sehen Sie, wie dieses Überfremdungsidee, wie dann bestimmte Konzepte, ideologische Konzepte, sprachlich nicht hundertprozentig adaptiert werden, aber das Konzept greift. Und wenn Sie gesehen haben, das hat mich sehr berührt bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Wir kriegen ja dann immer Fragen, ja, aber den Menschen geht's doch schlecht und verstehen wir das denn nicht, dass sie dann eben rechtsextreme Parteien wählen oder den Rechtspopulismus oder sich nach einer besseren Zeit zurücksehnen. Also diese nationale Nostalgie, die auch in diesem Land so weit verbreitet ist. Diese alten nationalen Identitäten, die überhaupt nicht dem gerecht werden, wo wir leben, weil wir viel diverser, offener sind und eigentlich mal was Besseres entwickeln könnten. Und wir haben aber gesehen bei den Landtagswahlen, dass das Thema war, Stopp der illegalen Migration. Gehen Sie auf die Straße und fragen mal die Leute, was ist denn Illegalität? Differenzieren Sie doch mal zwischen Duldung und Illegalität. Wissen Sie, wie viele Menschen eingebürgert werden? Das heißt, das, was wir dann sehen in der Forschung, was eigentlich bei uns in den Fakten eine Normalität ist, entspricht überhaupt nicht. Und da sehen Sie, ist diese Idee, die hat funktioniert, dass kleinere neurechte Gruppierungen, die politische Ideen entwickeln, die Brücke suchen in den Rechtspopulismus. Jetzt gibt's dort eine starke Partei, die diese Ideen auch braucht. Und das sickert dann tatsächlich ein. Und auf einmal gibt's eben eine riesengroße Debatte über Illegalität, über Abschiebung. Dann, wir haben einen Bundeskanzler, der dann eine Spiegel-Top-Geschichte kriegt und knallhart, starke Führung in Deutschland, erweist sich auf einmal über ein hartes Abschieben. Und dann kursieren Bilder von 29 Männern, die nach Afghanistan geflogen werden, einem Land, aus dem wir raus sind, fluchtartig verlassen haben. Und all diese Bilder, die sprechen eine Sprache einer Normalisierung. Und dann gibt es die Neutralisierung und Verharmlosung. Dann gesagt, naja, aber das haben wir ja nicht gesagt. Wir erinnern uns auch, in diesem Jahr gab es das Sylt-Video.
Ja, Deutschland den Deutschen.
Ausländer raus.
Man wurde gesungen
gar
auf der Party,
zu sagen, weil es sich eigentlich nicht gehört und auch nicht im Radio, dass wir das hier wiederholen. Aber auch da, was bedeutet das? Das ist eine Parole. Wir sind in einer Ausstellung, in der Videos gezeigt werden aus Ende der 80er, 90er Jahre. Hasskampagnen, Angriffe, Schändung jüdischer Friedhöfe. Damals wurde gerufen, das hat den Rechtsextremismus damals vereint, Ausländer-Raus-Kampagnen. Rostock-Lichtenhagen war Ausländer raus. Da ging es nicht um Asylanten oder Asylbewerber und Geflüchtete und so weiter, sondern der Duktus war Ausländer raus. Und in 24 kommt das wieder. Und in 24 rufen das viele. Und es sind die, auf Sylt waren es die Reichen, es sind die Mittelschichten, es sind die Abi-Feiern. Es ist ja flächendeckend gewesen. Man hat ja festgestellt, das geht überall viral. Das hat auch so einen Entertaining-Wert auf einmal. Das hat Party-Charakter. Aber es kommt diese Kategorie der Ausländer zurück. In dem Moment haben natürlich viele meiner Kolleginnen und Kollegen, der Freundinnen und Freunde und so weiter, die alle einen deutschen Pass haben, die alle hier geboren sind, aber irgendwie deren Eltern mal zugewandert waren, festgestellt, aha, wir gehören da ja rein. Das heißt, diese Kategorie der Ausländer, wir gendern da ja nicht, das macht der Populismus ja nicht, die ist auf einmal in der Welt. Auf einmal merke ich bin in einem offenen, diversen Land mit ein Drittel von Menschen, die Migrationsgeschichte haben. Das gehört zur Normalisierung, dass ich etwas in die Welt hineinschleudere, danach das Ganze verharmlose und sage, naja, das waren ja nur so Einzelne und in der AfD läuft das immer so. Dass
ich
dann
ich erzähl mal, Herr Zick, vielleicht zwei, drei Geschichten dazu, ja. Weil das für mich auch eine Frage war, mal festzustellen. Vorhin haben Sie gesagt, wo ist denn die Grenze zwischen rechts und rechtsradikal, um vielleicht auch in so Alltagssituationen mal herauszufinden, wo kann man eigentlich auch schon von einer letztendlich rechtsradikalen Position oder rechtsextremen Position sprechen. Also es war so eine kleine Feier, eine Frau beginnt zu erzählen, bei ihr im Viertel gibt's jetzt keine deutschen Metzgereien mehr, sind nur noch Dönerbuden. Beklagt sich, weil eben das von sogenannten Ausländern alles besetzt ist, diese Hauptstraße. Und dann eine andere Geschichte, wieder so eine Feier, so ein Empfang. Mann spricht mich an, den ich vorher nicht kannte. Der erzählt mir, dass die Straße, in der er gewohnt hat, sich völlig verändert hat. Früher waren da halt deutsche Läden und jetzt sei da ein arabischer Laden am nächsten und alles steht da nur auf Arabisch drauf. Und dann, sagte er wörtlich, sitzt da Abdul Klappstuhl. Das, meinte er, sei doch nicht Integration, so funktioniere das nicht. Da würden ja die deutschen Nachbarn gar nicht eingeladen. Wie würden Sie solche Erlebnisse auf einer Skala werten? Also von, sagen wir mal, irgendwie konservativ bis rechtsradikal, ganz rechts außen. Wo würden Sie solche Erlebnisse einordnen, die man, glaube ich, im Moment viel machen kann?
Na, ich würde zumindest mal eine Prognose haben, dass Menschen, die so denken, Beispiel von Metzger, es gefällt mir ganz gut, weil es gab tatsächlich in diesem Jahr einen CDU-Politiker, der in einer Stadt gesagt hat, wir brauchen eine Obergrenze für Dönerläden. Ja. Der das also gekoppelt hat, diese Debatte, an eine andere Debatte, nämlich Migration und Obergrenze.
Ja.
Das ist ein Schritt in den Rechtspopulismus mindestens, weil das ist populistisch. Das ist aber auch ein Schritt, eine Annäherung an völkisches Denken. Und das tut mir total leid jetzt, weil viele Hörerinnen und Hörer werden sagen, ja, aber wieso, das habe ich auch mal gesagt, ich bin doch jetzt nicht rechtsextrem. Aber wir müssen in den Spiegel gucken können und überlegen, welche Idee und welches Bild von Land und von Gemeinschaft und von demokratischer Gesellschaft und von Zivilgesellschaft wir dabei im Blick haben. Und wir haben im Moment viele Menschen, und das zeigen ja die Studien, die sich dem Rechtspopulismus annähern und den Rechtsextremismus dulden. Wir sehen in unseren Studien dort, wo rechtsextreme Gruppen es schaffen, länger vor Ort zu sein, nehmen Menschen immer stärker wahr, wieso, die sind doch normal, das sind doch Jungs und so weiter. Wir haben so schon vor vielen Jahren Studien durchgeführt, wo wir untersucht haben, Gebiete, in denen rechtsextrem organisierte Gruppierungen, die einen faschistischen Staat haben wollen, länger als 10 Jahre sind.
Sind die dann auch in Elternvertretungen bei Schulen oder in Kindergärten, Feuerwehren?
Ich glaube, zu dem Beispiel,
Chefin sind, glaube ich, auch ganz wichtig
im Moment. Zurück zu dem Beispiel, diese rechtsextremen Kader haben ein klares völkisches Modell. Ich kann unterscheiden in Deutsche und Nichtdeutsche. Und zu den Nichtdeutschen können theoretisch alle gehören, die sie definieren. Nämlich solche Menschen, die bis in Generationen zurück vielleicht eine Migrationsgeschichte haben. Es kann passieren, dass Jüdinnen und Juden nicht zu den Deutschen gezählt werden. Es kann passieren, dass Menschen höher- und minderwertiges Leben, die Behinderungen aufweisen, nicht zu diesen Deutschen gehören. Und jetzt, Sie wissen, worauf ich hinaus will, diese Idee von Volk und von Deutschsein rückt mich dann näher in die Richtung zu einem rassistischen Denken.
Also das passiert dann auch bei Leuten, die mir zum Beispiel diese Geschichten erzählt haben, dass sie eine Veränderung der anderen vornehmen. Das ist eine Formulierung, die ich mir aus Ihrer Studie gemerkt habe, diese Veränderung der anderen, mit der dann auch bestimmte abwertende Urteile zusammenhängen.
Genau.
Das beginnt so ganz allgemein mit fremd oder passen nicht zu Deutschland.
Ja, genau.
Oder
und das ist verständlich, dass wenn wir Migration haben, wenn andere in unsere Nachbarschaft kommen, dass wir zunächst mal gucken, überlegen, was heißt das und worin sind sie eigentlich anders und worin sind sie fremd. Aber in diesen Bereichen, über die wir reden, weiß ich das ja schon. Das heißt, ich bin dann nicht mehr erfahrungsoffen. Da ordne ich Merkmale zu. Und das ist der Prozess, auf den es dann ankommt. Dass ich anderes als bedrohlich und fremd wahrnehme, ist zunächst mal überhaupt gar kein Extremismus. Aber es kommt auf die Frage an, wie ich es markiere, was ich zuschreibe, wie ich mit den anderen umgehe und ob ich bereit bin, auch meine Urteile zu revidieren. Wenn wir jetzt gucken, Studien zum Thema Flucht und Migration, dann steht ja immer in den Debatten, und das ist eines der großen Herausforderungen, stehen ja immer Sicherheitsparadigmen und Probleme. Wenn wir über Migration reden, dann sind das immer Problemdebatten. Es geht immer darum, maximal Kontrolle zu erreichen. Und deswegen ist jedes einzelne kriminelle Delikt, was eine Migrantin, Migrant begeht, wird immer schon pass pro toto genommen, ist immer schon eine Initialzündung für eine Debatte über Unsicherheit. Das Wissen darum, dass Migration ganz zentral und wichtig war für unser Land. Also ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Ohne Migration und ohne die damalige Gastarbeit wären wir nicht so eine prosperierende Region gewesen. Aber wir nehmen dann eben das Zeichen, diesen Dönerladen als Zeichen von Fremdheit und schreiben da Merkmale zu, statt in den Laden reinzugehen. Wenn wir jetzt in einem populistischen Diskurs wären, würden Sie jetzt sagen müssen, das ist doch wokes Zeug, was du da erzählst. Weil de facto guck dir doch die Kriminalstatistik an und. Und da dominiert halt eben immer wieder dieses Sicherheitsparadigma und die Verharmlosung fängt da an, wo wir denken, wäre es nicht bei all den Migrationsproblemen besser, wenn unser Volk endlich mal wieder sich auf sich besinnen würden, die Grenzen zumachen würden und wir versuchen würden, unser Volk aus sich selbst heraus zu reproduzieren.
Also jetzt haben Sie in der Sprache der Rechtsextremen und Rechtspopulisten natürlich gesprochen.
Naja, aber es steht jetzt, ja auf der Agenda.
Genau, wir und jetzt kommt ja, aber noch was hinzu, Herr Zick, was ich ganz bemerkenswert fand in Ihrer Mitte-Studie, nämlich, dass viele, die sich also nach rechts außen bewegen, sich gar nicht rechts außen sehen, sondern die Hälfte der AfD-Anhänger und Anhängerinnen hat gesagt, wir sind genau in der Mitte.
Genau.
Und da fiel mir ein Satz eines österreichischen FPÖ-Politikers vor Jahren schon ein, aus Wels, der gesagt hat, wenn die Gesellschaft sich insgesamt nach rechts bewegt, dann sind wir, die FPÖ, analog die AfD, ja genau in der Mitte.
Genau, das ist aber die Strategie. Die Verschiebung des Diskurses, die Besetzung der Köpfe und die Verschiebung des Diskurses, die Übernahme von Begriffen. Jetzt haben Sie zum Glück Österreich genannt, ist ja eine Brücke, denn wir haben in Österreich extrem dramatische Verhältnisse. Was wir immer wieder auch sehen, ist, dass solche rechtspopulistischen, rechtsextremen Bilder in die Mitte hineinrücken und dass dann am Ende immer wieder die Verharmlosung nachgeschoben wird, dass bestimmte rechtsextreme Positionen in Watte gepackt werden. Was auch eine Normalisierungsstrategie ist, dass Menschen sagen, ja, ich habe ja nur dem einen zugestimmt, anderem stimme ich ja nicht zu, ich habe ja gar nichts gegen. Aber in einer weichgewaschenen Form ist es ein Rechtspopulismus, der die Institutionen besetzen möchte und der sich selbst als demokratisch versteht.
Nehmen wir vielleicht noch mal ein Beispiel der FPÖ, das mich beim letzten Wahlkampf in Österreich, also fand ich bemerkenswert, sagen wir es mal möglichst neutral, weil die FPÖ hat die sogenannten Vorrechte für Etablierte ganz stark in den Wahlkampf gebracht. Ja. Also Vorrechte für Österreicher, die nicht zugewandert sind in der dritten Generation, wie auch immer, und hat den Arztbesuch zum Kriterium gemacht. Österreicher sollen beim Arztbesuch bevorzugt werden. Und jetzt lese ich in Ihrer Mitte-Studie, dass diese Vorrechte für Etablierte, glaube ich, auch von fast jedem Vierten befürwortet werden in Deutschland.
Ja, das ist tatsächlich. Und das machen auch Konservative und das machen auch Sozialdemokraten. Und jetzt haben wir ja nochmal eine neue linke Bewegung, die das auch verspricht, dass BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, ja auch sagt, nationale Politik, also nationale Wirtschaftspolitik, deutsche Firmen, wir wollen wieder die deutschen Firmen. Sie hat operiert ja auch in diesen Kategorien. Und diese etablierten Vorrechte, das Konzept kommt ja von Norbert Elias. Norbert Elias hat dieses Buch Etablierte und Außenseiter geschrieben. Und der Hintergrund war eine Geschichte, dass Norbert Elias als Soziologe, als Kriminologe in einer kleinen englischen, britischen Gemeinde Winston Parver gerufen wurde, weil der Bürgermeister hat gesagt, wir brauchen mal eine gute Analyse. Wir haben Kriminalität durch neu hinzugezogene. Winston Parver, eine kleine Gemeinde und die Fabrik expandierte und es gab viele zugewanderte Arbeiterinnen und Arbeiter für diese Fabrik und die lebten in einem bestimmten Stadtteil. Also wir alle kennen das. Typische Migrationsgeschichte. Und es entstehen auf einmal Kriminalität, war das Thema. Sicherheit. Norbert Elias geht da rein mit seinem Kollegen Skotzen und analysiert die Lage vor Ort und stellt fest, in der Kriminalstatistik, also Beschaffungs-, Raubkriminalität, Diebstahl und so weiter, ist gar nicht so groß. Aber was es gibt, sind massive Gerüchte, massiver Klatsch, wie denn diese Zugewanderten so sind und was die eigentlich hier wollen und dass die eigentlich Posten haben wollen und. Und dann analysiert er das und sagt, eine Grundfigur des Vorurteils, des Ressentiments ist das Behaupten der Vorrechte der Etablierten. Wir waren schon immer hier. Wir haben uns das erarbeitet und wir haben das hier aufgebaut und all das. Das greift in Zeiten von Krisen enorm stark. In der Zeit von Krisen, wenn die Güter knapp werden, das heißt, wenn es Konflikte gibt, wenn die Ressourcen so knapp werden, dass die innergesellschaftlichen Konflikte um knappe Ressourcen sehr stark werden, dann kann Populismus, dann kann Extremismus extrem gute Punkte machen, indem er erstens sagt, es ist alles viel schlimmer, als du denkst. Dir geht's schlecht, zu Recht. Aber es ist alles eigentlich noch viel schlimmer. Und das Zweite sagt, wir sagen euch jetzt, woran es liegt. hätten wir keine Zuwanderung, hätten wir keine Migration, hätten wir keinen linken Wokismus, hätten wir nicht diese verrückten Ideen von Klimawandel und all dem. Und dann kommt drittens das Versprechen, kommt zu uns, denn wir sind der Ort, wo eure angestammten Vorrechte erhalten bleiben.
Und was stellen Sie dann fest bei Leuten, die das ablehnen? Kommen die Leute zunehmend in die Defensive, wenn sie solchen Aussagen, wie Sie sie jetzt skizziert haben oder den Geschichten, die ich vorhin erzählt habe, nicht zustimmen?
Sie kriegen ja noch etwas dazu. Sie kriegen ja auch noch ein Angebot von Täter-Opfer-Umkehr dazu. Wir stellen ja fest bei uns in den Studien, dass viele Menschen, denen es eigentlich gar nicht so schlecht geht, also der Populismus stark geworden in den Mittelschichten, damit rechtfertigen, dass man eigentlich Opfer ist. Das gehört ja mit dazu in diese ganze Dynamik. Und dann bin ich aber auch bereit zu sagen, ja, eigentlich haben die recht. Das kommt mit in die Normalisierung mit rein. Wir finden ja auch rechtes Gedankengut in Milieus, die was ganz anderes wählen, als vielleicht einschlägige Rechte wählen würden. Wir haben jetzt festgestellt, dass unter Anhängern von liberalen Parteien auch da die Anstiege relativ stark geworden sind, weil so ein Bild, dass eben nationale Kategorien gerade in einem Zerfall von Europa viel relevanter sind und eine Identität erzeugen können, Rückbesinnung auf das Nationale, das greift eben auch da stark. Und das trägt dann mit zu dieser Normalisierung dabei.
Es gäbe es da noch ganz viele Aspekte, glaube ich, zu besprechen, also die Sie auch in der Mitte-Studie immer in den Mittelpunkt drücken, zum Beispiel wie Krisenwahrnehmung das beeinflusst. Da habe ich den Satz gefunden, ist die Mitte durch diese Krisen oder durch die Krisenwahrnehmung vor allem so entsichert, dass nun alle nur noch zusehen, wo sie bleiben, nur noch Sicherheit wollen, das haben Sie gerade schon genannt.
Ja, weil Krisensituationen zeichnen sich ja dadurch aus, dass ich bestimmte Dinge nicht weiß, ich kann keine Zukunft, ich kann die nicht denken und Entscheidungen fallen schwer. Das ist für Regierungen eine ganz furchtbare Zeit, für Politik eine ganz furchtbare Zeit.
Und für Rechtsextreme wahrscheinlich eine ganz großartige Zeit.
Eine ganz großartige Zeit.
Warum? Dann Mobilisierungspotenzial.
Ja, weil auch, das war vollkommen klar, weil es ja so einfach fällt, klarzumachen, dass alle hier die Kontrolle verloren haben. Also dieser Mythos des absoluten Kontrollverlustes, der ja auch in der Mitte stark greift. Jetzt kommt aber ein entscheidender Punkt dazu. Greifen und normalisieren ins Rechte hinein kann sich das nur, wenn der Rechtsextremismus und Populismus ein Angebot macht zur Navigation durch die Krise. Das heißt, diese Ungewissheit, die dabei entsteht und die bei allen entsteht, nun kanalisieren kann in einen bestimmten Modus der Krisenregulation. Und das rechte Angebot ist, schließ die Gesellschaft ab. Besinne dich auf deine etablierten Vorrechte, deine Grenzen, auf die Stärke deines Volkes. Und in den Daten zeigt sich, dass das rechte Angebot stärker war als der andere Modus, nämlich der Öffnung erstmal in einer Ungewissheit für andere, Gemeinsinn und so weiter. Aber über die Zeit greift dann eben stärker dieser Schließungsmodus, in der Hoffnung, dass ich da gut überlebe, weil ich ja zu denen gehöre, die immer schon da waren.
Und jetzt müsste ja eine liberale Mitte eigentlich in den Konflikt gehen, dagegen argumentieren. Und dann stellen Sie fest, dass gerade in Krisenzeiten die Mitte eher zum Gegenteil neigt, nämlich Auseinandersetzungen zu vermeiden, die der eigenen schon bestehenden Meinung entgegenstehen, oder Konflikte und Widersprüche in der Gesellschaft lieber aus dem Weg gehen und sie auch ausblenden, wahrscheinlich auch, um sich dann den eigenen Dingen, über die Sie vorhin sprachen, also die eigene Sicherheit, den eigenen Wohlstand, den eigenen Status, den eigenen Selbstwert eher zuzuwenden. Und dann fällt ein Satz, den ich bemerkenswert finde in Ihrer Studie, nämlich: ein womöglich falsch verstandenes Harmonieideal der Mitte verschärft, verschleppt und verfestigt Probleme, an denen die Demokratie Schaden nehmen kann. Was ist dieses falsch verstandene Harmonieideal der Mitte?
Romantisierende Bilder einer Vergangenheit.
Also die nationale Nostalgie, die Sie vorhin schon ansprachen zum Beispiel?
Ja, gibt Studien, die zeigen, dass in der Krise selber es so eine Nostalgie gibt, ein Wohlfühlmodus. Jetzt besinnen wir auf uns selbst. Das erleben wir auch jetzt.
Ach, das Sauerteigbrot, das plötzlich alle gebacken haben, oder die Marmelade, die plötzlich alle eingemacht haben.
Ich habe genügend Leute, die sich ein romantisch schönes altes Weihnachtsfest wünschen mit Harmonie und Frieden. Aber tatsächlich diese Rückbesinnung auf das Private, dieser kleinbürgerliche Reflex. Und ich will, sag das nicht diskreditierend, sondern ich verstehe das. Weil wir rennen ja gegen Wände. Also sich mit dem Populismus anzulegen, ist wahnsinnig schwierig und aufwendig. Mit dem Rechtsextremismus, weil er gewaltorientiert ist. Das ist alles nicht einfach und die Leute haben ja gemerkt, wie schwierig das ist. Wir kennen die ganzen Geschichten in vielen dörflichen Gemeinschaften, da wo die Metropolen nicht mehr sind. Wie unfassbar schwierig es ist, Zivilgesellschaft herzustellen. Die Bedrohungslagen sind ja schlimmer geworden und nicht weniger geworden. Und heute die Art und Weise, wie auch in den sozialen Medien Diskurse und Debatten nicht mehr möglich sind und all diese Drohungen und Bedrohungen und Androhungen und all das. Und zugleich, dass wir merken, der Populismus ist so schwammig, dass es so uns selbst erscheint wie ein Kampf gegen Windmühlen, ein Rennen gegen Wände, führt dann dazu zu dem Reflex, können wir uns dann irgendwie nicht auf das Private besinnen? Oder es gibt auch dann eben diese Mittelschichtsbubbles, die sagen, jetzt mache ich es mir schön.
Bleiben wir mal vielleicht bei dieser Bubble, die Sie gerade angesprochen haben, dieser Wohlfühlbubble. Für diese Wohlfühlbubble hat die Neue Rechte ja sogar eine eigene Zeitschrift gegründet, wie ich letztens festgestellt habe. Ja. Die heißt Cato, im Untertitel Neue Sachlichkeit. Das ist ein richtig schönes Coffee-Table-Ding, die Ausgabe, die ich in der Hand hatte. Ja. Da ging es so vordergründig um Strudel, also Gebäck, das so aus der Habsburger Monarchie kommt. Dann wird der Bogen geschlagen zur Habsburger Monarchie, wo es doch alles ganz toll war, weil ja alle Volksgruppen, wie Rechte sagen, unter sich geblieben sind zum Beispiel. Alles Hochglanz, eine Geschichte zum 50. Todestag von Ingeborg Bachmann. Also das Bildungspublikum ist komplett bedient. Und gleichzeitig kriegt man dann aber auch die Europapolitik der AfD nochmal neu erklärt. Also für diese Wohlfühlbubble oder für die bürgerliche Wohlfühlbubble hat die Neue Rechte ja eigentlich auch schon Angebote.
Ja, und die Neue Rechte kommt aus den alten Bürgerlichen. Eine Neue Rechte bedeutet nicht, dass es furchtbar innovativ ist, sondern es ist eine revanchistische alte Bürgerliche, auch eine kleinbürgerliche Ideologie, wenn wir es zerlegen. Da geht es um Kindererziehung und all das.
Ja, aber die Rechtsextremen brauchen ja die Bürgerlichen oder haben sie schon immer gebraucht, wenn sie an die Macht kommen wollten. Haariger historischer Vergleich natürlich jetzt, aber das war schon Ende der 1920er, beginnenden 1930er Jahre so. Das sagen ihre Kollegen Martin Brossart zum Beispiel. Ja. Der Nationalsozialismus ist ein Faschismus in Deutschland, der von der Mitte getragen wurde und in der Mitte entstanden ist, obwohl er von einer Terrororganisation durchgesetzt wurde. Oder Norbert Frey, der Historiker in Jena, spricht von der langen braunen Linie, die nie ohne die Bürgerlichen sich irgendwann hätten durchsetzen können.
Genau, und die Neue Rechte bietet eigentlich neue bürgerliche Ideologien an. Und da ist praktisch alles dabei. Früher waren das in den 90ern, weil wir da gestartet sind, waren das die Nazis in Nadelstreifen, die waren so. Heute sind die im Trachtenanzug und in ihren Reihenhäusern, weil sie eben auch ein Bild von Bürgerlichkeit hat. Und die Akzeptanz von Gewalt gegen Minoritäten, gegen Minderheiten, gegen Abweichung gehört mit dazu. Und ich glaube, jetzt, wo Sie mich dran erinnern, was ja auch zu dieser Normalisierung gehört, ist nicht nur, dass Etablierten-Vorrechte eingeholt werden und dass wir rechte Begriffe extrem leicht übernehmen, nicht hinterfragen, dass wir auch den Konflikt nicht eingehen, dass wir sagen, naja, das ist ja Polarisierung, da musst du wegrennen, weil das bleibt ja alles nur bei Polarisierung, das sind irgendwie Triggerpunkte, ja, das finden wir alles gut erklärend und damit haben wir es ja, dann können wir ja Hüge machen, sondern es gehört die Akzeptanz des Autoritären dazu, die Akzeptanz autoritärer Lösungen. Also mich hat es schon ziemlich beunruhigt, die Art und Weise, wie wir uns da an Sätze gewöhnt haben. Jetzt braucht es starke Führung in Krisenzeiten. Nee, da braucht es gute Lösungen. Bei der Frage, wie verstehen wir die Welt, braucht es keine starke Führung. Und da braucht es auch keine starke Führer oder Führerin, die uns sagt, was richtig ist. Ich komme ja zum Glück aus der Wissenschaftswelt, wo wir von der Kontroverse und von dem Hinterfragen und von der Kritik und von der Debatte eigentlich leben. Wir kommen zu neuen Erkenntnissen, indem wir uns so klug streiten. Und jetzt leben wir in einem Land, wo wir gucken, haben wir starke Führung, die das Land durchregulieren kann. Das ist jetzt gerade auch die Hoffnung, die jetzt schon wieder beginnt. Das, was ja die Neue Rechte will, die Rückeroberung des Raumes, nicht nur der Straße, sondern des Raumes, der ideologischen Vorräume.
Und der Kulturräume und der Universitäten.
Und der Kulturräume, natürlich. Also dann können wir ja in autoritäre Regime mal gucken. Ungarn hat zuerst die Kulturräume besetzt.
Genau, und das ist ja das, was die Neue Rechte in Deutschland offenbar auch will. Das benennen sie auch genau so wörtlich in ihrer Mitte-Studie, nämlich eine Kulturrevolution von rechts.
Ja.
der Begriff lehnt sich natürlich an den Begriff der konservativen Revolution, die in den 1920er Jahren gefordert wurde von allen Bürgerlichen, die rechts standen, die dem Nationalsozialismus nahestanden, die ihn dann unterstützt haben. Ja. Jetzt heißt das Kulturrevolution von rechts und gefordert wird ja da unter anderem ein Caspar-David-Friedrich-Preis für deutsche Malerei. Von der AfD gefordert.
Romantik.
Aber auch Nationalsozialismus. Caspar David Friedrich war der Heroe Nationalsozialisten in der deutschen Malerei, wegen der Romantik natürlich. Und es kommt die nationale Nostalgie zum Ausdruck, die Sie vorhin benannt haben. Aber es ist auch ein gar nicht besonders subtiles, sondern sehr deutliches Instrument, um wieder abzugrenzen. Das sind wir mit der deutschen Malerei und das sind die anderen, die sind woke vielleicht oder international.
Ja, die muss man diskreditieren. Ja, ja, genau. Natürlich, genau das möchte man. Man möchte auch die Bildung besetzen. Man möchte auch die Geschlechterverhältnisse neu ordnen. Also zurück zu den alten Geschlechterverhältnissen. Auch das gehört ja mit dazu.
Und Lehrstühle besetzen. Also es gibt einen juristischen Lehrstuhl in Frankfurt an der
wir
Oder.
Merken es deutlich.
Der ist Berater der AfD in allen Verfassungsfragen.
Ja, wir haben immer so darauf gehofft, dass es dann doch nicht so ist. Aber die doch sehr einflussreiche identitäre Bewegung, die ja in den 90ern sich aufbaut, in den 2000ern dann so die neue Jugendbewegung, die jungen Intellektuellen, die saßen ja in den Universitäten. Die kommen aus den Universitäten und die haben ein intellektuelles Programm, die haben ein Kultur- und Bildungsprogramm, die haben eben ein Menschenbild. Es gibt ein Volksbild und es gibt ein Menschenbild. Und dann gibt es ein Kulturbild. Und die verstehen Kulturnation als eine Nation eines bestimmten homogenen Volkes. Und das wird aufgegriffen und das landet dann in den Parteiprogrammen. Sehr früh stand immer im Parteiprogramm der AfD. Wir müssen uns erinnern an die große Geschichte, an die große deutsche Geschichte, die Erfolgsgeschichten und an die Rückbesinnung, das Land der Dichter und Denker. Aber das reicht eigentlich so als eine Blase. Das romantische Bild der nationalen Einheit bleibt hohl und soll ja auch hohl bleiben. Und das ist dann anschlussfähig. Das wird immer wieder Normalisierung runtergebracht. Indem dann immer wieder gesagt wird, seht ihr mal, und die wollen euch das deutsche Schnitzel nehmen und die wollen euch die Thüringer Bratwurst nehmen und all das. Also das wird schon so runtergebracht, dass Menschen, die jetzt irgendwie da auch nicht mitkommen und in diesen intellektuellen Zirkeln auch gar nicht drin sind und da auch gar nicht rein sollen, dann immer so Happen bekommen, mit dem sie dann das Ganze verständlich machen können.
Und wie kann man dieser Normalisierung, die auch im Kulturbetrieb angestrebt wird von der neuen Rechten, ganz offenbar, also dass man so nationale Themen setzt oder den Caspar-David-Friedrich-Preis für deutsche Malerei installiert, was können Kulturinstitutionen dem entgegensetzen, mal ganz abgesehen davon, dass sie sich vielleicht wappnen sollten gegen solche Übernahmeversuche, wie man sie in Polen unter Peace oder Ungarn, haben Sie angesprochen, unter Orban gesehen hat, wo dann alle Stellen in den Kulturinstitutionen von Neurechten oder Sympathisanten besetzt wurden.
Also das eine mal gucken, wo es tatsächlich dann in die Strukturen hineinkommt, wo es strukturell wird. Strukturell wird es dann, wenn solche rechten Positionen über Beiratsinstitutionen, Sitze vertreten werden.
Das also ist ja Beirat auch in einem Museum zum Beispiel.
Ja, oder? Natürlich. Und natürlich werden in den Schulen Sprecherposten, Elternsprecher und in den Sportvereinen, wir haben viel in den Sportvereinen gemacht, wir waren jetzt im Kulturbetrieb, ich gehe mal so in andere Bereiche hinein. Also diese Normalisierung im Alltag, die Übernahme von verantwortlichen Posten, da sind sie ganz offen. Hausaufgabenhilfe, Fahrschulen, also an die Orte, wo man solche Institutionen übernehmen kann. Und im Kulturbetrieb, der ist hochgradig attraktiv. Genau da Verantwortung zu übernehmen, in die Strukturen hineinzukommen, die Sitze zu übernehmen, verantwortliche Positionen zu übernehmen. All das erleben wir, das passiert ja gerade. Ausschüsse zu übernehmen. Wir diskutieren ja in diesem Jahr auch eine Stärkung der Institutionen, einen Schutz der Institutionen vor solchen Übernahmen. Es geht auch insgesamt um Machtübernahme. Das Zweite ist, was ja Kultur machen kann, ist, und deswegen wird die Kultur gefördert, indem sie dann eben hinter den Spiegel gucken kann. Und das tut wahrscheinlich in Zeiten Not, also in Zeiten, in denen wir merken, es gibt eine nationale Nostalgie, ein Romantisieren der Vergangenheit, können ja Kulturräume geschaffen werden, genau das zu hinterfragen. Das ist die Möglichkeit, die es da gibt.
Mit der Hoffnung zu enden ist immer ein gutes Schlusswort.
Naja, also jetzt hinten raus geht es bei uns ja in der Forschung nie darum, Leute zu diskreditieren, zu identifizieren und zu sagen, du bist jetzt rechtsextrem und fertig. sondern es geht darum zu fragen, wo sind Stellen in der Demokratie, die brüchig geworden sind und wir merken es nicht. Wird da am Grundstein der Demokratie gekratzt? Und wir gucken danach, was treibt Menschen dazu, das Rechte als normal zu empfinden, mit der Chance, genau da auch anzusetzen, sich umso mehr anzustrengen, ein alternatives Bild zu zeichnen.
Ich glaube, damit ist auch klar, was Sie antreibt. Andreas Zick, der Gewalt- und Konfliktforscher, Professor an der Universität Bielefeld, Autor und Herausgeber der großen Mitte-Studie, die immer untersucht, wie sich die Mitte der Gesellschaft nach rechts bzw. rechts außen bewegt. Also vielen Dank, Herr Zick, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für Ihre Zeit.
Mein Name ist Dietrich Brandts.